Wir kommen zum Matthäusevangelium, zu Kapitel 11, dieses große, wichtige Kapitel 10 mit diesen konzentrierten Erweisungen für die Nachfolge. Das haben wir jetzt geschafft und jetzt kommt ein Einschub. Und zwar, der Herr Jesus redet jetzt über Johannes den Täufer. Ich lese uns ab Vers 1. Das geschah, als Jesus die Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, zog er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu verkündigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden zurufen. Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Da sagen sie, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Ich denke, man muss, wenn man das Neue Testament liest, immer wieder das im Hinterkopf haben mit der Heilsgeschichte. Ich möchte nochmals betonen, alles, was hier geschrieben steht, ist noch unter dem Zeitalter des mosaischen Gesetzes. Die meisten traditionellen Kreise machen diesen Fehler, indem sie einfach die Heilsgeschichte nicht beachten, alles durcheinander bringen, dann kannst du alles lehren. Jeder Kreis, der übers Ziel hinausgeht oder schwärmerisch sich aufstellt, hat in der Regel genau das Problem. Wir haben zur Zeit des Matthäus vollständig mosaisches Gesetz. Der Jesus musste als Messias die Sünde am Kreuz von Golgatha tragen. Er musste das mosaische Gesetz vollständig erfüllen. Er musste auferstehen aus den Toten. Er musste die Himmel durchschreiten, sein Blut, das himmlische Heiligtum tragen und dort auf den Sühnedeckel springen und dann erst konnte der Geist der Sohnschaft, der Heilige Geist ausgegossen werden, dann beginnt der neue Bund. Der alte Bund ist erst abgeschlossen, praktisch in dem Moment, wie der Jesus im himmlischen Heiligtum ist und dann erst mit der Ausgießung des Heiligen Geistes ändert der alte Bund. Wir haben ja gesehen, dass der Jesus dann aber zu uns redet, bereits schon prophetisch für die später entstandene Gemeinde. Und was jetzt wichtig ist, wenn man das sieht, er sagt hier, dass der Jesus die Befehle an die 12 Jünger vollendet hatte. Und zwar dieses Wort diatasso, anordnen, befehlen, das ist hier ein Partizip präsent aktiv als ein Dauerzustand. Also man muss sich das einfach jetzt so vorstellen, wenn man jetzt nur mal zurückgeht. Man müsste eigentlich zurückgehen bis Matthäus 5, die Bergpredigt. Alle diese Erweisungen, aber speziell auch Kapitel 10, da heißt, und da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, dann hat er ihnen alles erklärt. Da gehört dazu, dass wir wie Schafe unter den Wölfen sind. Er sagt genau, wie wir vorgehen sollen. Er sagt, wir müssen uns vor den Menschen hüten. Er erklärt ihnen ganz genau, dass sie keine Pläne machen sollen. Wenn es hart auf hart geht, wird der Heilige Geist durch sie reden. Und er sagt dann, wir können nicht erwarten, dass uns besser geht wie ihm. Wir werden genauso verfolgt werden. Er sagt klipp und klar, wir dürfen uns nicht vor denen fürchten. Weil wenn man den Leib umbringt, das spielt keine Rolle im Vergleich zu dem, was mit der Seele, mit dem inneren Menschen geschieht. Und er sagt nochmals, wir dürfen ihn nicht verleugnen. Er erklärt ja dann dieses Gewaltige ab Vers 37, wer ihn nicht Phileo liebt, was Paulus dann auch sagt, der sei verflucht. Und er erklärt dann nochmal, wer ihn aufnimmt oder jemand hier geistlich etwas gibt, dem ist es genauso, als wenn er selber bekommen hätte. Und jetzt kommen wir zu 11 und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt geht's um Johannes den Täufer. Er ist der Wegbereiter vom Herr Jesus. Ich lese uns Malachi 3, Vers 1. Das ist eine Regel der Heiligen Schrift. Es kommt in der Regel immer ein Wegbereiter, immer ein Prophet, immer jemand, der vorbereitet. Aber wir haben hier nur eine Besonderheit. Wir haben das Matthäus-Evangelium. Das Matthäus-Evangelium ist geschrieben ganz gezielt auf Israel. Das siehst du, darum kommt sofort der Stammbaum Jesu. Der König, der Messias, hat einen großen Stammbaum. Und dann wird alles erklärt, er bekommt Gold, Weihrauch, Myrrhe, die Geschenke des Königs. Und er hat einen Herold. Jeder König hat einen Herold, und zwar in dem Fall Johannes der Täufer. Dann kommt die Regierungserklärung, die Bergpredigt, diese Dinge. Jetzt heißt es hier, Malachi 3, Vers 1, sieh, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird er zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wenn man jetzt Altes Testament liest, dann muss klar sein, er hat selber keine Erlöserfunktion. Er hat selber keinen Bund. Er bringt nichts, sondern die Bibel sagt hier, er ist der Bote des Bundes. Der Bund, der nachher gebracht wurde, ist der Bund in Jesu Blut. Das, was man beim Abendmahl gedenkt, das vergossene Blut und der gebrochene Leib. Er sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Er war nur ein Bote, der hier vorbereitet hat. Und wenn man jetzt das näher anguckt, im Lukas 1,5, da kommt jetzt was ganz Wichtiges. Da sieht man, wie die Bibel aufgebaut ist, als inspiriertes Wort bis in tiefe Ebene. In den Tagen des Herodes, des Königs von Juda, lebte ein Priester mit dem Namen Zacharias aus der Abteilung Abias, und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Und jetzt wurde ja seine Geburt angekündigt. Das ist jetzt interessant. Wisst ihr, und da siehst du, wie die Bibel strukturiert ist. Die Bibel ist kein Buch wie jedes andere. Darum ist es eine Katastrophe, wenn die Theologen oder auch die Gläubigen die Bibel benutzen wie ein weltliches Buch. Wenn hier jetzt zum Beispiel steht, der Vater von Johannes des Täufers gehört zu der Klasse Abia, dann muss bei uns bereits die Alarmklingel klingeln. Weil es ist menschlich gesprochen völlig irrelevant. Es spielt überhaupt keine Rolle, zu welcher Klasse er gehört hat. Spielt keine Rolle. Wenn aber Gott veranlasst, dass die Klasse aufgelistet wird, dann hat es einen Sinn. Wenn wir jetzt aufschlagen, 1. Chroniker 24, 10. Dann sehen wir sofort, wie die Heilige Schrift hier auch mit der ganzen Symbolik, mit all diesen Dingen umgeht. Und die Bibel sagt hier ganz einfach, und zwar das ist eine Aufzählung, und zwar der ganzen Priesterklassen. Wir haben jetzt seinen Vater, der zur Priesterklasse gehört hat, und er ist hier, und das ist ein zentraler Punkt, das achte auf Abia. Das heißt, das ist die achte Priesterklasse. Acht ist die Zahl der Neuschöpfung. Also hier zeigt Gott, jetzt kommt das Neue, selbst durch die Priesterklasse. Es waren 8 Leute in der Arche, als Gott die alte Welt ausgelöscht hat. Sem, Ham, Japhet, Noah und die 4 Frauen. Am 8. Tag wird das Kind beschnitten im Alten Bund. Das ist der Tag, wo das Kind am wenigsten blutet. Wenn man den Namen Jesus nimmt und ihn im Griechischen schreibt mit dem Zahlenwert, dann hat er den Zahlenwert 888. So wie der Antichrist 666 hat, der Herr hat 888, völlige Neuschöpfung. Und da siehst du bereits beim Johannes dem Täufer, seine Geburt wird angekündigt, jetzt kommt das Neue. Jetzt kommt der Bote, der den neuen Bund bringt. Jetzt beginnt das Alte Testament langsam erfüllt zu werden und mit dem neuen Bund ist das Alte Testament weg. Wisst ihr, das ist das, wo ich immer wieder mit den Gläubigen ihr die Probleme habe. Sie verstehen einfach nicht, Römer 7, 4, durch den Leib des Christus ist ein Gläubiger tot fürs mosaische Gesetz. Römer 10,4, Christus ist das Ende des Gesetzes. 1. Timotheus 1, 8 und 9, für den Gerechten gibt es kein Gesetz, sondern nur für die Gottlosen. Das heißt zu Deutsch, wir sind hier jetzt in der Übergangsphase, auch in die Evangelie, wo der Herr Jesus das mosaische Gesetz erfüllt, mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt und dem Sprengen des Blutes auf den Sühnedeckel, ist das mosaische Gesetz erledigt. Und der Herr Jesus redet, das ist ganz wichtig für uns, er redet zu zwei Gruppen. Er redet einmal zu den Gläubigen bereits, immer wenn es heißt, seine Jünger traten zu ihm, Botschaft für die Gläubigen, und dann redet er natürlich noch zu Israel. Hier der Johannes der Täufer ist hier eigentlich, wenn man so nimmt, die letzte Koryphäe, der letzte des alten Bundes. Der Jesus sagt ja im Text klipp und klar, er ist mehr als ein Prophet. Er ist mehr wie der Jesaja, er ist mehr wie der Hesekiel, er ist mehr wie der Elia, er ist mehr wie der Elisa, er ist größer wie jeder Prophet. Und wenn man jetzt weitergeht und sich das in Ruhe anguckt, im Lukas 1, Abvers 15, die Bibel erklärt dann ganz genau, was passiert. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleibe an. Da muss man es richtig verstehen. Wisst ihr, wenn man das alles nicht versteht, heilsgeschichtlich, bringst du alles durcheinander. Er konnte nur mit dem Heiligen Geist vom Mutterleib an erfüllt werden, weil es noch nicht der Geist der Sohnschaft war. Der Heilige Geist ist erst mit Ausgießung des Heiligen Geistes, also Pfingsten, der Geist der Sohnschaft. Erst dann ist die Erlösung geschehen. Erst dann gibt Gott, der Vater, seinem Sohn, unserem Herrn Jesus, der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft. Sonst wird der Johannes der Täufer als Embryo wiedergeboren. So ein Gedanke kennt die Bibel überhaupt nicht. So ist der Heilige Geist, bevor er der Geist der Sohnschaft war. Aber was war er? Er war ein Nazirer, 4. Mose 6. Er ist ein Nazirer, ein Gottgeweihter. Gott hat ihn geweiht, hat ihn bereitet, um seinem Sohn alles zu bereiten. Das heißt, ihn vorbereiten. Und dann 16 heißt, er wird viele von den Kindern Israel, wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Wisst ihr, das ist das Wichtige. Er tritt ja auf wie ein Prophet. Er hat dann dieses Gewand aus Kamelhaar. Er ist Heuschrecker. Er tritt wirklich wie ein alttestamentlicher Prophet auf. Und er ist ein Nazirer. Er hat die Haare wachsen lassen. Er durfte kein, das ist jetzt schwierig zu sagen, berauschendes Getränk. Alkohol, er durfte nicht einmal Trauben essen, weil er ein Nazirer war. Und der war so spektakulär, dass er in Israel vollständig aufgefallen ist. Und zwar, das war notwendig, weil er der Jesus ankündigen musste. Und zwar, es wird dann ganz genau erklärt, wie das abläuft. Und in 57, ihr könnt das Kapitel nochmal in Ruhe lesen, für Elisabeth aber füllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar einen Sohn. Dann ist er geboren. Wenn man jetzt das sich in Ruhe anguckt, dann sieht man in Vers 39, Maria machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zecharias und begrüßte Elisabeth. Also die Juden sagen, das sei die Stadt Kerem gewesen in Israel. Können wir nur staunen. Wenn ihr nachlesen wollt, 4. Mose 6, 1 bis 4, da habt ihr den Nazirer. Und Johannes der Täufer war ein Nazirer, ein alttestamentlicher Nazirer. Schau, allein dem siehst du, dass du kein Neues Testament hast. Die Leute glauben immer, weil vorne drüber steht Neues Testament, das wäre bereits der neue Bund. Das Neue Testament ist bis Apostelgeschichte 1 Ende Altes Testament. Und dann erst durch die Ausgießung des Heiligen Geistes kommt der Geist der Sohnschaft. Wenn man das nicht beachtet, dann kann ich alles hineinlesen, was ich will, und dann ist jede Irrlehre möglich. Die Bibel erklärt dann, dass er in der Wüste Judäas aufwächst, im Lukas 1, 80. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, und er war in der Wüste bis zu dem Tag seines Auftretens vor Israel. Wenn man dann weitergeht, im Lukas Evangelium, einfach diese Kleidung des Propheten, Lukas 3, 4, und sie erklärt dann, im Jesaja, was hier praktisch passiert. Sie sagt, er ist die Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Also nochmal, damit wir uns richtig verstehen, er hat nur einen einzigen Auftrag, der Herr Jesus vorzubereiten. Er ist der Größte des Alten Testamentes und du hast denn die Evangelien, Altes Testament, und er muss ihn jetzt praktisch vorbereiten. Und jetzt wird er erzählen, wie er das macht. Matthäus 11, 8, Und hier sagt die Bibel, was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet, siehe die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten, ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Das heißt, er gehört nicht zu dieser Welt, er ist ein Prophet, er gehört bereits zu der Gotteswelt, aber alttestamentlich, er gehört zum Vorläuferstadium. Das muss uns einfach klar sein. Ich kann jetzt nicht die Bibelstelle nehmen, die Johannes der Täufer betreffend oder die praktisch für Israel gegeben werden in den Evangelien, die einfach für mich nehmen. Wisst ihr, da kann ich alles lehren. Wenn man das die Leute verbietet, dann hast du ganz viele dieser Lehre, die die Gläubiger haben, aber ihre Traditionen kannst du wegtun, weil es gar nicht stimmt. Für uns gilt nach der Ausgießung des Heiligen Geistes die Lehre der Apostel. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Apostelgeschichte 2,42 sagt, sie blieben in der Lehre der Apostel und nicht in dem Alttestamentlichen. Aber jetzt die Jesaja-Stelle. Jesaja 40, Vers 3. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Wisst ihr, wenn man jetzt die Bibel wieder kennt, dann weiß man, dass die Heilige Schrift die Nachfolge der Rettung den Weg nimmt. Der Jesus sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und als die Heide dann letztendlich und die anderen, die Gläubiger in der Apostelgeschichte betiteln, sagen sie, es sind die Leute des Weges. Wisst ihr, siehst du, Prophetie, das ist so gewaltig. Er sagt, bereite den Weg des Herrn, nämlich einmal er, der selber der Weg ist und die Nachfolge. Und das wäre jetzt schon etwas für einen ganzen Abend, wenn man sieht, was hier passiert, dass der Weg geebnet wird, dass Hügel hinweggetan werden, dass praktisch Täler ausgefüllt werden. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann Vers 11 wird erklärt, es wird der große Hirte sein, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen, den Bausch seines Gewandes tragen, die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Er zeigt schon hier, er ist der große Hirte der Schafe. Lukas 16, 16. Und zwar, das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Und von da an wird das Reich Gottes verkündigt. Jetzt haben wir einen ganz wichtigen Punkt. Das Reich Gottes, und wenn jetzt einer geistlich die Bibel versteht, dann wird er feststellen, es gibt 5 Erscheinungsformen des Reiches Gottes. Die erste Erscheinungsform vom Reich Gottes, und das Reich Gottes ist, biblisch gesprochen, das Königreich der Himmel. Die erste Erscheinungsform ist das Alte Testament. Und zwar, da wird der Herr Jesus als der König prophezeit. Das heißt, die erste Erscheinungsform ist nur die Prophetie. Und das Reich Gottes ist immer dort, wo der König ist. Die zweite Erscheinungsform ist, als der Herr Jesus hier auf der Erde ist, aber er richtet noch kein Reich auf. Aber er zeigt, dass er der König ist. Das ist die zweite Erscheinungsform. Er sagt zu den Pharisäern, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Er ist also da. Jetzt ist er Erscheinungsform, und zwar die zweite. Aber das, was er meint, der Weg zu bereiten, die Nachfolge, der Geist der Sohnschaft, die Wiedergeburt, die Errettung durch den Jesus, kann erst geschehen, wenn das mosaische Gesetz vorbei ist. Und das ist die dritte Erscheinungsform. Jetzt sagt die Bibel, wo ist die dritte Erscheinungsform? Kolosser 1, Vers 27. Und zwar, da ist ein ganz zentraler Punkt. In dem Moment, wo der König nur verheißen ist, ist das Königreich der Himmel nur verheißen, das Reich Gottes. In dem Moment, wie er gegenwärtig ist, ist Reich der Himmel da, aber richtet das Reich nicht auf. Und jetzt, in der heutigen Zeit, ist der König in unseren Herzen, also ist das Reich Gottes inwendig in uns. Und das ist das, was er prophezeit. Und er sagt praktisch, das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf das Reich Gottes. Und von da an wird das Reich Gottes verkündigt. Wisst ihr, Jesus hat bereits den neuen Bund verkündigt. Er hat der Bund in sein Blut verkündigt. Er hat die Zeit der Gemeinde verkündigt. Aber die Evangelien sind nicht Zeit der Gemeinde. Und da muss man aufpassen. Wisst ihr, kann ich eigentlich jede gesetzliche Lehre kann ich aus den Evangelien oder aus den Dingen rauslegen. Und viele traditionelle Gemeinden machen das auch. Ist falsch. Uns gilt, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und schriftlich niedergelegt ist das zum Beispiel die Bergpredigt, sind die ganze Lehre des Paulus, die ganze Lehre der Apostelbriefe. Und er sagt, von dem Moment wird es verkündigt. Und der Dienst vor ihm beginnt praktisch 34 vor Christus. Also nach unserer Zeitrechnung, die ja nicht ganz stimmt, muss ja einfach sehen, dass der 7 Jahre vorher war. Der ist ja wohl auch 7 vor Christus geboren worden. Und wir kommen nachher zu dem, dass er mit Gewalt hineindringt. Johannes 1,19. Wir springen jetzt einmal bis zu dem Punkt. Johannes 1,19. Und zwar ist vielleicht der wichtigste Punkt. Und zwar, das geht bis 23. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus, er ist nicht der Erlöser. Sie fragten ihn, was denn, bist du Elia? Der sprach, ich bin's nicht, bist du der Prophet? Er kennt die Stelle. 5. Mose 18, Vers 15, ich lese uns. 5. Mose 18, Vers 15, ganz zentrale Prophetie über der Herr Jesus. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Also hier sagt Mose, es kommt jemand, der genauso ist wie er. Und der Jesus ist dieser Prophet, darum wird er gefragt und er fragt nachher selber. Aber er wird hier gefragt, ob er der Prophet ist. Ist er der Messias? Nein. Ist er der Prophet? Nein. Weil ist immer der Herr Jesus. Der Prophet, guck, das ist ganz einfach. Mose muss nach Ägypten, der Herr Jesus muss in diese Welt. Und du siehst dann an Mose, wir haben das ja einmal am Sonntag gemacht, du siehst ganz genau, was bei Mose das Gleiche war. Der Teufel will ihn als Kind schon umbringen, hat er beim Herr Jesus auch gemacht. Du siehst, wie er hier kämpft. Und wie letztendlich Mose sie aus Ägypten führt, so führt uns der Jesus aus der Welt. Also Mose und der Jesus sind praktisch fast deckungsgleich. Jetzt frage ich, bist du dieser Prophet? Nein. Sie fragen, wer bist du denn, damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben? Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Also er sagt hier, er ist letztendlich nur ein Wegbereiter. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Matthäus 3, Abvers 2. Und zwar, ich lese schon ab 1. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer, verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Wisst ihr? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er weiß selber, dass er dieses Reich nicht vertritt. Weiß er. Er weiß, dass er erst kommen wird. Und er sagt, das Zentrale, um sich auf dieses Reich vorzubereiten, ist Buße. Er war gesandt, die Leute zur Buße zu führen, dass sie in sich geht und erkennt, dass sie Sünder sind, dass sie bereit sind, dem Herrn Jesus zu begegnen. Und er macht nichts anderes, wie Markus 1,15 vorzubereiten. Und zwar der Herr Jesus erklärte ja dann, wie man nach der Ausgießung des Heiligen Geistes gerettet wird. Das ist die erste Predigt zeitlich im Neuen Testament. Markus 1,15. Da sagt der Herr Jesus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Wisst ihr, das ist jetzt interessant. Wenn du jetzt siehst, es wird nur angekündigt. Jetzt sagt er, tut Buße und glaubt. Das war die Botschaft. Man kann nachher, wird man gerettet, Apostelgeschichte 26, 18, indem man Buße tut und im Glauben die Erlösung annimmt. Und hier zeigt die Bibel klipp und klar, um das vorzubereiten, nicht der Glaube, das ging nicht, sondern der Glaube hat dann der Jesus erklärt. Aber Johannes der Täufer war ein reiner Bußprediger, der der Jesus vorbereitet hat, und zwar, dass er hier letztendlich die Leute so in den Zustand bringt, dass sie Buße tun. Das hat er gemacht. Kapitel 3, Vers 11. Und zwar, wenn es ein bisschen vorgeht, heißt es in 6, es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Dann erklärt er, selbst zu den frommen Pharisäer und Sadduzäer, sie sind der Schlangenbrut. Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Dann geht Rizet so weit, dass er sagt, es ist aber schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also eine ganz radikale Bußpredigt. Er sagte Pharisäer zu Deutsch, das muss man sich einfach jetzt vorstellen, was sie wohl empfunden haben. Er sagt, ihr werdet dem zukünftigen Zorn nicht entfliehen. Das heißt, die Frömmigkeit, auch die sie aus dem mosaischen Gesetz abgeleitet haben, rettet niemand vom Zorn Gottes. Und er sagt, und ihr seid Schlangenbrut, ihr seid Kinder des Teufels. Wisst ihr, das ist wieder das, was man ganz nüchtern feststellen muss. Der Jesus geht hier ganz nüchtern vor im Johannesevangelium, in Kapitel 8, 44, und sagt, ihr seid praktisch so wie euer Vater. Und dann sagt er, euer Vater ist der Teufel. Und da siehst du, dass alles, was hier überhaupt vom Johannes dem Täufer gebracht wird, alles, was von Jesus gebracht wird, auch in die Evangelie, immer nur auf das Zukünftige zielt. Und so müssen wir auch die Evangelie lesen. Es zielt auf das Zukünftige, wenn dann der Heilige Geist ausgegossen wird. Jetzt erklärt er in 11, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand, er wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und das ist der entscheidende Punkt. Wisst ihr, ich habe jetzt wieder auf der Bibelfreizeit, das war gut, aber wenn ich manche Lieder sehe, da steht dann einfach drin, er wird euch mit Geist und Feuer taufen. Naja, was steht hier? Wisst ihr, wenn man die Bibel einigermaßen normal liest, er sagt, der Herr Jesus tauft die Gläubigen, den Weizen, die Echte, die Geretteten, mit dem Heiligen Geist. Das ist die Wiedergeburt. Dann sagt die Bibel, er wird die anderen, die das nicht haben, mit Feuer taufen. Feuer ist das Gericht. Feuer ist letztendlich das Gericht, der Zorn Gottes, der sich dann auf dem Höhepunkt in der Hölle äußert. Und man muss das einfach nüchtern sachlich sehen. Er tauft nur mit Wasser und damit siehst du, da ist keine Errettung möglich gewesen. Ich möchte es nochmal betonen. Neutestamentliche Errettung im Sinne, wie wir errettet sind, war während der ganzen vier Evangelien nicht möglich. War erst möglich, nachdem der Herr Jesus gestorben ist, nachdem er ins Totenreich ist, der Teufel entwaffnet hat, aus den Toten auferstanden ist, Himmelfahrt ins himmlische Heiligtum ist, Blut auf den Sühnedeckel gesprengt hat. Und in dem Moment sagt die Bibel, jetzt gibt Gott der Vater, Pfingste, ihm der Geist der Sohnschaft, den gießt er aus. Und jetzt war Wiedergeburt möglich. Vorher nicht. Wisst ihr, wenn du die Bibel liest, wie wenn alles vorher schon wiedergeboren wäre, dann kannst du alles reinlesen. Wisst ihr, darum ist es so wichtig, dass man die Evangelie heilsgeschichtlich versteht. Und das ist ganz klar, Johannes tauft nur mit Wasser, der Jesus tauft mit dem Heiligen Geist, nämlich die Gläubigen, der Weizen, aber die Spreu, die nicht gläubig sind, die tauft er mit Feuer, also mit dem Gericht. Und das ist wunderbar, wenn du das siehst, und dann ist auch klar, erst ab Pfingsten ist die Gemeinde entstanden. Das hat nämlich eine ganz wichtige Bedeutung, wenn man nachher sieht, was die Bibel weiter über Johannes den Täufer sagt. Und wir sehen hier, wie er die Pharisäer hart angreift und sie praktisch, also ich sage mal so, geistlich niedermacht und sagt, ihr seid nicht einmal Diener des alttestamentlichen Gottes, ihr seid Schlangenbrut, ihr gehört zum Teufel. Und da siehst du halt etwas, ich denke, ist heute in der humanistischen Zeit auch ganz wichtig. Wir müssen den Leuten sagen, wir haben das ja in letzter Zeit öfters betrachtet, ich möchte einfach nochmal betonen, die Bibel lehrt in Galater 1, sagt Paulus, wenn jemand ein anderes Evangelium lehrt als er, der sei verflucht. Wisst ihr, man sagt dann, jeder, der bezeugt, er ist gläubig und ein bisschen fromm tut und ein bisschen unseren Wortschatz hat, sagt man, er ist gerettet. Wenn jemand einen anderen Weg sucht, zum Beispiel, um in den Himmel zu kommen, wie der Herr Jesus, der ist verflucht. Das muss uns klar sein. Und so geht auch die Pharisäer gegenüber. Er sagt, ihr seid Verfluchte, ihr seid Schlangenbrut. Wisst ihr, ich sage ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt die Lehre in bestimmten Sekten. Heute wird gesagt, das sind ja gar keine Sekten, das sind Brüder. Aber es gibt die Lehre zum Beispiel, zwei, drei Sachen. Erstens, wenn du den Sonntag hältst und nicht der Sabbat, hast du das Mahlzeichen des Tieres angenommen. In dem Moment werde ich gerettet, indem ich den Sabbat halte. Das ist ein anderes Evangelium, hat der Paulus nie gelehrt. Er sagt, niemand soll euch richten wegen Sabbat. Das ist ein falsches Evangelium. Die Leute gehen verloren, wenn sie das glauben. Die sind unter dem Fluch. Das Zweite, ich komme ja früher aus der alten Pfingstbewegung. Wir haben Leute gehabt, ihr könnt euch Schweizer Brüder nennen, die haben gesagt, wenn du nicht die Geistestaufe hast, wirst du nicht entrückt. Dann gab es andere, die haben gesagt, wenn du nicht die Geistestaufe hast, den Zunge redest, bist du gar nicht gerettet. Das ist ein falsches Evangelium. Leute, die das glauben und lehren, gehen verloren. Versteht ihr? Die sind unter dem Fluch. An dem Punkt gibt es keinen Spaß. Und darum geht nämlich Johannes der Täufer so radikal vor. Er sagt zu den Leuten, die sagen, wir halten das mosaische Gesetz. Es gibt auch heute Leute, die das mosaische Gesetz halten wollen. Er sagt zu ihnen, er geht verloren. Ihr seid Schlangenbrut. Wir sind zu humanistisch verseucht. Wir müssen ganz nüchtern sachlich sagen, wenn man Gott wirklich dienen will, dann gibt es nur einen einzigen Weg. Der Herr Jesus allein, sei vollkommenes Opfer allein. Ein Mensch wird nur gerettet durch den Herr Jesus allein. Was drumherum ist, spielt zuerst mal gar keine Rolle. Nimmt er die vollkommene Erlösung an, lässt er sich retten vor ihm, dann ist er zuerst mal Gotteskind. Was er dann genau lehrt, je nachdem, wie er vorgeht, geht er einen gefährlichen Weg oder kein gefährlicher Weg, aber er ist gerettet, weil er den Jesus angenommen hat. Wissen Sie, aus dem Grund, weil man den noch gar nicht annehmen konnte, weil er die Erlösung noch nicht geschaffen hat, hast du hier Altes Testament. Und er sagt drum, wie er vorher gesagt hat, das Recht Gottes ist erst nahe. Und jetzt sagt er zu den Pharisäern, eure Frömmigkeit, die ihr jetzt probiert, in der Zeit aufzurichten, die könnt ihr vergessen. Ihr werdet zu Deutsch verloren gehen. Ihr seid Schlangenbrut. Wenn man dann weiter sieht, Matthäus 3,13, da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrt ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Muss ich ja fragen, warum lässt sich der Jesus taufen? Er hat es wirklich nicht nötig gehabt. Er identifiziert sich völlig, weil das war eine Bußtaufe. Die Leute, die Buße tun wollten, sind ins Wasser gegangen. Und jetzt bildlich gesprochen, im Prinzip hat er angezeigt, durch das, dass er sich auch taufen ließ, dass er alle Sünder auf sich nimmt. Und das ist brutal. Wisst ihr, wenn er ins Johannesevangelium hineingeht, dort wird der Johannes dann ganz deutlich und zeigt, was letztendlich los ist. Und nur so kann man das Alte Testament verstehen. Ab Vers 29, ich lese uns. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mensch, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sagte zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und dann sagt er in 36 nochmal, siehe das Lamm Gottes. Wisst ihr, du hast hier im Alten Testament gewaltige Prophezeiungen. Du hast hier in den Evangelien, die zum Alten Testament gehören, ungeheure Aussagen. Du siehst hier, die Bibel sagt klipp und klar, Johannes hatte eine Botschaft. Er sagte, dies ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wenn man sich jetzt ein bisschen auskennt und zum Beispiel Jeremia 3,16 glaubt, dort steht, die Bundeslade ist verschwunden und es wird keine mehr gemacht werden. Wisst ihr, was das heißt? Die Bundeslade ist verschwunden. Auf der Bundeslade war der Sühnedeckel. Wenn ihr jetzt 3. Mose 16 lest, dann seht ihr, der hohe Priester musste, um die Sünde vergeben zu können, um die Vergebung der Sünde herbeizuführen, das Blut auf den Sühnedeckel springen. Seit der Zeit von Jeremia 3,16 hatte Israel keine Bundeslade. Sie hatte kein Sühnedeckel. Kein Hohepriester konnte Blut auf den Sühnedeckel sprengen. Darum hatte sie keine Vergebung. Müsst ihr euch das vorstellen? Im Tempel in Jerusalem, im Allerheiligsten, wisst ihr, was da stand? Da hätte die Bundeslade stehen müssen. Da hätte der Sühnedeckel stehen müssen. Der Hohepriester hätte an Yom Kippur, am Versöhnungstag, hineingehen müssen und das Blut auf den Sühnedeckel springen. Ging nicht. Es gab keinen Sühnedeckel. Damit gab es keine Vergebung. Dann haben sie einen Kompromiss gemacht, wie heute viele so einen Trick machen, einfach, sie wollen sich Gott angenehm machen. Sie sind hineingegangen, haben ein Schälchen mit Blut einfach auf den Stein gestellt und haben glaubt, Gott ist zufrieden. Die Bibel sagt klipp und klar, wenn das Blut nicht auf dem Sühnedeckel ist, keine Erlösung. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das wussten die Juden, das wussten die Pharisäer, das wussten die Sadduzäer. Die haben alle gewusst, wir haben kein echtes Opferlamm, dessen Blut man auf den Sühnedeckel sprengen kann, weil alles geht nicht mehr. Und jetzt geht plötzlich Johannes hin und sagt, das ist das Lamm, das die Sünde hinwegnimmt. Er sagt, er wird die Sünde als Lamm hinwegnehmen. Er hat die volle Erlösung vollständig als Botschaft. Dass der Jesus, das weiß man hier noch nicht, wirklich als Lamm geschlachtet wird am Kreuz vor Golgatha, wusste man hier noch nicht. Er hat es noch nicht gewusst. Dass er dann aus den Toten aufersteht, die Himmel durchschreitet und so wie der hohe Priester ins himmlische Heiligtum geht, er ins himmlische Heiligtum im Himmel hineingeht, sein Blut auf den Sühnedeckel sprengt. Und jetzt kommt das Gigantische. Er ist der hohe Priester, der das tut. Er ist das Opfer. Es ist sein Blut, das geopfert wird. Und der Sühnedeckel, Römer 3, 25, ist er auch selber. Er macht ein totales Opfer. Alles ist von ihm, durch ihm, zu ihm. Und vollführt ein vollständiges Opfer. Und so nimmt er die Sünde der Welt hinweg. Und der Johannes, der Täufer, der hat es durch Offenbarung gewusst. Gott, der Vater hat ihm gezeigt, das ist er, der das tun wird, nämlich sein Sohn. Und sagt klipp und klar, er ist vor mir gewesen. Er wusste, dass der Jesus präexistent ist. Der Jesus ist zwar auf die Welt gekommen, in die Welt gekommen, in Bethlehem, aber er war vorher, er war präexistent. Er hat keinen Anfang, er hat kein Ende. Philipper 2,6 sagt, er war in der Lichtwelt Gottes, ohne Anfang, ohne Ende. Er hatte letztendlich die Gestalt Gottes, er war in der Gestalt Gottes. Und dann wird der Mensch, er war vorher, hat er auch gewusst. Also Johannes wusste, dass der Jesus das Opferlamm ist. Er wusste, dass er der Erlöser ist. Er wusste, dass er präexistent war. Und er wusste, seine Taufe hat nur ein einziges Ziel, dass der Herr Jesus geoffenbart wird. Dass die Leute auf ihn aufmerksam waren. Und er sagt, Gott hat extra der Heilige Geist wie eine Taube kommen lassen, um zu zeigen, hier ist letztendlich die Gegenwart Gottes. Wisst ihr, ihr müsst euch einfach vorstellen, was Israel denkt. Wir sind ja Heiden. Wisst ihr, wir denken, mit Luther hätte die Welt angefangen. Wir sind unwissende Heiden. In Wirklichkeit ist das ganze Alte Testament, die ganze Evangelien sind jüdische Denkweise. Wisst ihr, und ihr müsst es einfach sehen. Die Taube ist das Bild für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist im Alten Testament die Shekhinah. Die Wolke und Feuersäule. Und in dem Moment sagt er, der Jesus, auf ihn kommt der Heilige Geist. Das heißt, er hat die Shekhinah, die Wolke und Feuersäule. Und die hatte im Alten Testament nur eine einzige Person, der Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn ist Gott. Das siehst du in Josua 5. Da fällt nämlich Josua vor ihm nieder und betet ihn an. Man darf nur Gott anbeten. Den er anbetet, ist der Engel des Herrn. Und da siehst du, er hat die Shekhinah, die Wolke und Feuersäule. Er hat die Fülle des Heiligen Geistes. Und dann sagt er klipp und klar, er tauft mit Wasser als der Vorläufer, als Johannes der Täufer. Und sagt, aber der Geist, auf den die Shekhinah heruntersteigt, der wird mit Heiligem Geist taufen. Und es ist klar, der Heilige Geist ist identisch mit der Wiedergeburt. Es ist die Errettung. Ich werde in einem Geist zu einem Leib getauft. 1. Korinther 12, 13. Und dann bezeugt er und sagt, dieser ist der Sohn Gottes. Also er hat eine ganz klare Botschaft. Der Herr Jesus ist das Lamm Gottes. Er ist das wahre Opfer, das sie nicht mehr bringen können. Ich muss es immer reinversetzen. Wenn ihr jetzt glaubt, das Neue Testament sei bereits ab die Evangelie neuer Bund, dann versteht es keiner. Das ist altes Testament. Das ist altes Testament zur Zeit Israels, wo sie kein Opfer mehr hattet. Ist zentral. Und er offenbart das gewaltige Dies ist das wahre Opfer, der Herr Jesus. Er wird die Sünde hinwegnehmen, wie der hohe Priester das getan hat. Er ist präexistent gewesen, er war vorher. Er hat die Schechina, er hat die Wolke- und Feuersäule, also ist er der Engel des Herrn, also ist er der Sohn Gottes, also ist er Gott selber. Und er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und wenn du jetzt siehst, was das bedeutet, 1. Korinther 12, 13, er wird euch retten, durch ihn kommt er in den Himmel und er ist der Sohn Gottes. Also man sieht, was da für eine gewaltige Botschaft ist. Und die Bibel sagt ja, Matthäus 11, 14, haben wir vorher gelesen, er ist der Elia, der kommen soll. Und zwar einfach der angekündigt. Das ist keine Reinkarnation, sondern es ist einfach der, der ihn ankündigt. Und zwar, man muss das einfach ganz nüchtern sachlich sehen, wenn du jetzt die ganze Bibelstelle Malachi 3, 23 zum Beispiel dir ansiehst, dann erklärt die Bibel hier etwas. Sie sagt, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder zu ihren Vätern zuwenden. Also da wird Buße geschehen. Massive Buße. Wenn ihr jetzt das ganze Malachi 3 lest, dann seht ihr, es geht letztendlich um den Sohn Gottes. Und er sagt zum Beispiel 20, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Die Sonne der Gerechtigkeit ist der Jesus. Wisst ihr, er sendet diesen gewaltigen Bote, von dem er sagt, er ist der Elia. Also wieder Elia, dieser gewaltige Bote, der dann der Herr Jesus letztendlich vorbereitet. Und der zeigt schon das volle Evangelium. Aber mir ist wichtig für uns, die wir im Neuen Bund sind, wo jetzt bereits die neue Heilszeit begonnen hat, dass uns klar ist, ich habe hier Altes Testament, ich habe hier die Erkündigungen. Und dass mit der Ausgießung vom Heiligen Geist, dem Moment, wie der Herr Jesus beginnt, mit dem Heiligen Geist zu taufen, dass dann praktisch der neue Bund da ist. Markus 6, 14. Der König Herodes hörte, und zwar hört dann letztendlich Dinge, die ihn völlig beunruhigen, weil er ist hier hingegangen. Ich möchte jetzt nicht lesen, weil Johannes der Täufer, Vers 18, zu ihm sagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben, hat ihm das Verhältnis vor ihm, die Herodias, die Frau, die war hier die Schlimme, die stellt ihm nach und wollte ihn töten. Aber sie konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Das hat er gewusst. Aber es kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, das muss uns klar sein. Wenn ein Mensch von Gott her seinen Auftrag erfüllt hat, das bedeutet bei einem Gläubiger, wenn er das Land des Glaubens eingenommen hat, wenn er letztendlich ins Bild Jesu so verwandelt ist, wie der Herr mit ihm zurechtkommen wollte und er seinen Auftrag erfüllt hat, dann stirbt er. Das ist einfach Fakt. Das ist auch der Grund, warum ein Hofhacker mit 31 stirbt, ein Schlachter mit 51, ein Chapman mit 99. Kannst du es nur so erklären? Und Johannes der Täufer hat seinen Auftrag erfüllt. Er hat Buße gepredigt, er hat das Lamm Gottes angekündigt, er hat ganz klar erklärt, die Erlösung, die ihr nicht mehr habt, kriegt ihr nur durch den Jesus. Er ist präexistent, er ist kein Mensch wie ein anderer, er war vorher da und er hat die Schechina. Er ist der Engel des Herrn, er ist der Sohn Gottes. Und damit ist sein Auftrag erfüllt und dann stirbt er. Er stirbt ja als Märtyrer. Und dann lässt ihn ja die Frau umbringen, die Tochter tanzt und dann kommt dieser König einfach in seinem Wahn so weit, dass er sagt, er wird ihr alles geben, was sie will und sie will das Haupt Johannes des Täufers und dann wird er umgebracht. Wisst ihr, das ist ein ganz zentraler Punkt. Wir haben ja unseren Text gelesen und als Johannes hier ziemlich dramatisch sein Ende naht, jetzt müsst ihr einfach den Bibeltext lesen, wie er gemeint ist. Er sagt und weiß es, ich bin nur der Vorbereiter dieses Messias. Er weiß, er ist im Gefängnis und er weiß, dass er sterben muss. Das war klar. Die haben dich entweder im Gefängnis verrotten lassen oder haben dich umgebracht. Er weiß, sein Ende naht und jetzt kommt natürlich aus dem Hintergrund diese schreckliche Frage in Kapitel 11, Vers 3. Der ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Wenn er hier in Zweifel kommt, dann hat das eine dramatische Situation, weil dann hätte er der Falsche angekündigt. Ihr müsst das hinter der Kulisse lesen. Er hätte den Falschen angekündigt. Er hätte den falschen Erlöser angekündigt. Sein Auftrag wäre gescheitert auf aller Ebene Jetzt fragt er, bist du es oder bist es nicht? Da sagt Jesus was ganz einfaches. Was ihr hört und seht, dann erklärt er. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Das ist an und für sich eine Zusammenfassung aus Jesaja 61, wo es heißt, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir. Also die Shechina, der Messias, wenn er kommt, wird er das alles tun. Und die Bibel erklärt dann, was er für Dinge tun wird. Und in Jesaja 35, das ist die Parallelstelle, sagt die Bibel klipp und klar, der Lahme wird wieder springen und dem Blinden werden die Augen aufgetan werden, der Taube wird hören. Das sind alles Wunder. Aber was da jetzt drin steckt, der Jesus sagt mittendrin, sagt er etwas ganz Brutales. Er sagt, Aussätzige werden rein werden. Es gibt nachweislich in der jüdischen Überlieferung nach der Fertigstellung der 5 Bücher Mose keine einzige Begebenheit, wo ein Aussätziger noch von Aussatz geheilt werden konnte durch ein Wunder. Die Wunder haben aufgehört. Und Naaman, der der Einzige ist, wo das geschehen ist, war kein Jude, sondern Heide. War ein Syrer. Und jetzt sagt die Bibel klipp und klar, der Jesus tut dieses Wunder, das ist sein erstes massives Wunder in Matthäus 8, haben wir ja studiert. Er tut das Wunder, dass er einen Aussätziger reinigt. Und die Juden haben klipp und klar gelehrt, er wird einen Blindgeborenen sehen machen. Er wird einen Stummen, Besessenen vom Dämon befreien und er wird einen Aussätziger reinigen. Das sind die drei messianischen Wunder. Und der Jesus führt hier zwei an. Und damit sagt er zum Johannes, ich habe die messianische Wunder getan, ich bin der Messias. Ich habe die Wunder getan aus dem Jesaja, ich habe die Wunder getan aus den anderen Prophezeiungen, ich bin der Messias. Obwohl er kurz zweifelt, also hier wohl, er liegt wohl in der Festung Machareus, das ist, war furchtbar. Wisst ihr, und jetzt musst du einfach etwas sehen. Hier hast du der letzte Kampf dieses Johannes des Täufers. Wisst ihr, er kämpft nur um eins. Es muss uns klar sein, wenn man Johannes der Täufer sieht, er hat nur den Auftrag, den Herr Jesus zu bringen. Die ganze Bibel dreht sich nur um den Herr Jesus. Er war nur ein Vorläufer. Und wenn er fragt, dann ist klar, weil er Angst hat, dass sein Auftrag gescheitert wäre. Ist nicht gescheitert. Und dass, wenn wie Johannes keiner gerettet werden konnte, das siehst du in Apostelgeschichte 19, 1 bis 7. Da hast du in Ephesus die Jünger des Johannes des Täufers. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen. Überlegt mal, was er sagt. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als er gläubig wurde? Das ist der Mann, der in Römer 8, Vers 9 und 10 sagt, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Er fragt sie hier ganz einfach, seid ihr überhaupt Gotteskinder? Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass, wörtlich steht im Griechischen, Heiliger Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft? Das hat er einen Verdacht. Sie aber erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Das waren Jünger vom Johannes des Täufers, die wohl geflohen sind und in Ephesus sich niedergelassen haben. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an Christus Jesus. Die haben nicht einmal gewusst, dass sie an den Herr Jesus glauben mussten. Dramatisch. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Jetzt kommt der Heilige Geist über sie. Das ist jetzt ganz dramatisch. Die Pfingstler sagen immer, guck, so muss die Geistestaufe sein. Die waren nicht wiedergeboren. Die haben nicht mal gewusst, dass man an den Jesus glauben muss. Ein Mensch, der nicht an den Herr Jesus glaubt, den nicht den Glauben annimmt, kann der Heilige Geist nicht empfangen. Und weil es Israel, das ist der Schluss, wo Israel abgeschlossen wird, darum hat Gott nochmal das Zeichen des Zungenredens und der Weissagung gegeben. Aber eins ist klar, du siehst hier, auch die Jünger des Johannes des Täufers waren nicht gerettet. Und das ist dramatisch. Er hat nur bezeugen müssen, Markus 1, 15, tut Buße und glaubt, was der Jesus gesagt hat. Und wenn man das dann sieht, einfach, der Jesus hat diese messianische Wunder getan, das steht auch in Hebräer 2, 3, dass er und die Apostel diese Zeichen hatten, diese Wunder. Und in Johannes 5, 31, ich denke, das ist wichtig, dass man das einfach versteht, Da sagt der Jesus ganz klipp und klar: Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt. Und ich weiß, dass sein Zeugnis glaubwürdig ist, dass er von mir bezeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Dann erklärt er in Vers 36, ich habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Jetzt erklärt er was? Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Die drei messianische Wunder. Er heilt einen, Johannes 9, einen Blindgeborenen, und dann kommt Israel und sagt, seit die Erde steht, ist das nicht geschehen. Ist ein messianisches Wunder. Sie haben das geglaubt. Das zweite, Aussatz konnte nicht gereinigt werden. Er heilt einen Aussätzigen. Und dann treibt er einen stummen Dämon aus. Und als das geschieht, wenn ihr die Bibeltexte lest, dann schreit Israel, ist dieser nicht der Sohn Davids, der Messias? Sie wissen, dass das messianische Zeichen sind. Und der Jesus sagt, meine Zeichen sind messianisch. Ich beweise, dass ich der Messias bin. Und selbst das Zeugnis des Johannes ist nur ein Vorläufer gewesen. Er macht das Entscheidende. Ist er, wenn er jetzt nochmals hier reingeht, Matthäus 11,11. Ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes, der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Nochmals, wir müssen die Bibel heilsgeschichtlich lesen. Das kann jeder, jede falsche Lehre, jede Sektiererei verkündigen. Da sagt die Bibel klipp und klar, alle von der Frau Geborenen, ist ja jeder Mensch. Und er sagt hier, das ist hier aus dem Alten Testament, er sagt, Johannes gehört noch zu denen, die von einer Frau geboren sind. Er gehört noch nicht zum Reich Gottes, er ist noch nicht wiedergeboren. Er konnte nicht wiedergeboren werden, weil der Geist der Sohnschaft nicht ausgegossen war. Weil der Jesus nicht am Kreuz war, weil er sein Blut nicht vergossen hat, weil er nicht gestorben ist, weil er nicht auferstanden ist, weil er nicht die Himmel durchschritten hat, weil er nicht im himmlischen Heiligtum war. Könnt ihr alles nachlesen, Hebräer 9,11, Hebräer 10,19. Wenn das nicht geschehen ist, passiert gar nichts. Ich habe es hier unter Vers 12. In dem Moment, wie das Blut letztendlich besprengt war, auf dem Sühnedeckel, konnte Gott der Vater mir Jesus der Geist der Sohnschaft geben. Und dann erst ist Wiedergeburt möglich. Dann erst ist der Geist der Sohnschaft gegeben, vorher nicht. Jetzt ist Wiedergeburt möglich. Johannes der Täufer ist nur von der Frau geboren, er ist nicht wiedergeboren. Jetzt sagt der Jesus, der Kleinste im Reich, der Himmel ist größer als er. Und jetzt zeigt er den Unterschied zwischen der Taufe mit dem Heiligen Geist, der Wiedergeburt, und selbst dieser gewaltige Taufe des Johannes, der zur Buße getauft hat. Man sieht in Ephesus, in Apostelgeschichte 19, sie sind nicht gerettet gewesen. Und hier hast du was ganz Dramatisches. Ich weiß nicht, ob ein Gläubiger das versteht. Der schwächste, der wackeligste Gläubige, der wiedergeboren ist, gerade so Wiedergeburt erlebt hat und voll Anfechtung ist und nicht weiß, was er machen soll, ist größer wie jeder Prophet des Alten Testamentes. Er ist größer wie Abraham, Isaak, Jakob, größer wie Jesaja, größer wie der Hesekiel. Weil Johannes der Täufer war der Größte und er sagt, der Kleinste im Reich der Himmel, der Wiedergeborene, ist größer wie er. Du musst die Bibel wirklich so lesen, dass Gott es so meint, was er sagt. Und ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, ich habe jetzt versucht, die Heilsgeschichte zu zeigen. Wenn man die nicht versteht, dann verstehst du gar nichts. Und es muss klar sein, die ganze Evangelie sind nur Vorläuferstadium. Der Jesus hat das Reich Gottes verkündigt. Da steht nämlich, von dem Moment da, vom Johannes dem Täufer, wird es verkündigt. Ist noch nicht da. Ist ganz wichtig. Und die Verkündigung war das, was der Jesus getan hat. Und jetzt sagt er hier, es reißen Gewalttätige an sich. Das ist die zweite Erscheinungsform des Reiches Gottes. Und zwar, er sagt, dieser Akt der Gewalterwendung geht nur von den Tagen des Johannes bis jetzt. Also nur praktisch von dem Moment, wo der Johannes der Täufer geweissagt und prophezeit hat, bis der Jesus in Matthäus 11 hier letztendlich prophezeit. Also hier beginnt diese ganze Dinge auch zu zeigen und er sagt ja dann von seinem Joch, dann kommen die ganze Aussage über das Neue Testament. Es war keine Wiedergeburt möglich. Also nochmal, Hebräer 9,11 ist nicht geschehen, Hebräer 10,19 und damit keine Wiedergeburt. Lukas 13,24 ist hier wohl auch mit gemeint. Man muss einfach alle Stellen zusammensuchen, dann kommt man langsam dahinter, was hier wohl gemeint sein kann. In Lukas 13, 24 heißt, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Das ist dieser Kampf. Auch Lukas 16, 16. Ich lese uns, und zwar, weil er sagt hier, das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes, von daher wird das Reich Gottes verkündet. Jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Weißt du, da hast du etwas Ungeheures. Er sagt ja jetzt nicht Gewalt, dass die das an sich reißen wie Terroristen, sondern er sagt, sie drängen sich mit Gewalt hinein. Du hattest eine Situation, du hattest den Heiligen Geist noch nicht. Du musst das mosaische Gesetz halten, konntest du aber nicht. Das heißt, es war eine Zwischenstufe. Und er sagt, hier ging es brutal zu, dass hier letztendlich einer überhaupt zum Glauben kam. Und der Glaube, den die hatten, war alttestamentlicher Glaube. Und letztendlich eine Vorstufe. Und das, sagt er, ist nur in der kurzen Zeit gewesen. Da haben sie praktisch mit, ich kann das bloß so sagen, mit letzter Willensentscheidung, mit letzter Gewalt haben sie versucht, doch gerettet zu werden. Und dann, als der Jesus kam, dann hat er gesagt, glaubt an mich. Und in dem Moment haben sie praktisch die vorläufige Errettung. Aber die haben noch keine Wiedergeburt. Matthäus 11, 16 bis 19. Und dann erklärt er, Johannes war ein Asket, unser Jesus war ein Mensch wie wir. Und sie verstehen jetzt nicht, dass er ein Nazirer war und der Jesus war dieser Gottmensch, der genauso war wie wir, doch ohne Sünde. Und das sind diese alten Erlösungswahrheiten. Er konnte nur erlösen. Er brauchte kein Nazirer sein, er brauchte kein Asket zu sein, sondern musste nur ein Mensch sein wie wir, doch ohne Sünde. Und das geschehe, weil er durch eine Jungfrauengeburt geboren wurde. Durch das werden wir gerettet. Weil er durch die Jungfrauengeburt geboren wurde, und zwar durch den Heiligen Geist gezeugt, haben wir letztendlich ihn als Erlöser, der keine Sünde hatte. Und darum hat er Blut, das unverseucht ist. Er vergießt dieses Blut, jetzt kann er uns erlösen. Und das ist der Punkt. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben geglaubt, du musst fromm sein. Er müsste fromm sein. Muss er nicht. Er musste nur unverseuchtes Blut haben und dann konnte er uns erlösen. Und du siehst, sie verstehen das nicht. Sie sagen, der ist ein Fresser und Weinsäufer. Er konnte leben wie ein normaler Mensch, als Beispiel auch für uns. Er war in Kanaan bei der Hochzeit, er war ganz normal überall. Der entscheidende Punkt war, er musste vom Heiligen Geist gezeugt sein, er musste von einer Jungfrau geboren sein, dass keine Obsünde da war, und dann konnte er uns erlösen. Aber das versteht man erst, wenn man dann den neuen Bund versteht. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Und diese Weisheit Gottes, die dann die Kinder, die dann geboren werden, die Wiedergeborenen bringen, das ist letztendlich diese alte Botschaft aus Markus 1, 15, tut Buße und glaubt. Aber nochmals, ab Apostelgeschichte 2, 1, ab der Ausgießung vom Heiligen Geist. Dann haben wir 2. Korinther 4, 13, der Geist der Sohnschaft. Dann ist alles da. Wieso, wenn du das dann siehst, dann musst du sagen, es ist etwas Dramatisches. Wie Gott der Vater einen Menschen wie der Johannes der Täufer benutzt, ihn zum Nazirer macht, diesen Nazirer dann auftreten lässt, spektakulär, der Heuschrecker ist, der letztendlich entsprechend aussah mit Kamelhaar, dass er total auffällig war. Und er hat getauft, hat brutal Spuße gepredigt, und wenn dann etwas kam, hat er immer das Gleiche gesagt. Nicht ich, er. Er hat immer gesagt, der Nächste, wo kommt. Er hat nur den Auftrag, auf den Jesus hinzuweisen. Darum ist er auch so erschrocken, als er im Gefängnis ist und wohl mit seinem Tod rechnen musste, dass er genau gesehen hat, er hat keine Chance. Wenn er hier einen Fehler gemacht hat, wenn der Jesus nicht der Messias ist, war alles umsonst. Und dann beruhigt ihn der Jesus und sagt, er hat die Wunder getan. Aber was ganz wichtig ist, er sagt ihnen ganz klar, dieser nach mir folgende ist das Lamm Gottes, obwohl ihr keinen Sühnedeckel habt, kein Hohepriester, der ein gültiges Opfer vollziehen kann. Er wird euch die Sünde vergeben. Er ist der zukünftige Erlöser. Er ist präexistent. Er war schon vorher, bevor überhaupt diese Welt war. Und er sagt klipp und klar, er ist der wirkliche Sohn Gottes. Der Sohn Gottes ist ja im Alten Testament der Engel des Herrn. Und er hat die Fülle des Heiligen Geistes. Drum kommt der Heilige Geist als Taube über ihm, die Shechina, die Wolke und Feuersäule. Und weil er das hat, kann er dann, nachdem er den Geist der Sohnschaft vom Vater empfangen hat, jeden Menschen mit dem Heiligen Geist praktisch in den Leib Christi hineintaufen und kann jeden retten. Und du siehst aber das auch an die Jünger des Johannes des Täufers. Drum steht Apostelgeschichte 19, die waren nicht gerettet. Ist euch klar, die waren nicht gerettet. Hat denen nichts genutzt. Sie mussten wiedergeboren werden. Jeder, der zur Zeit Jesu gelebt hat, der Jesus erlebt hat, mit allem Drum und Dran, musste später wiedergeboren werden. Er musste den Heiligen Geist empfangen. Er musste Vergebung der Sünde bekommen. Ist schon nichts passiert. Das ist ein zentraler Punkt. Wenn man das sieht, dann versteht man auch heilsgeschichtlich, wie die Bibel gemeint ist. Wisst ihr, ich muss das so lesen, dass ich einfach verstehe, die Werke des Christus waren. Was sind seine Werke? Er hat das getan. Wisst ihr, und wenn ihr Bibel lest und da steht plötzlich, Israel kommt die Aufregung und sagt, ist dieser nicht der Sohn Davids? Das nie geschehen, seit die Welt gestanden hat, dann habt ihr messianische Wunder. Und genau die Wunder führt er an. Dann siehst du sofort, aha, ein messianisches Wunder. Der Jesus zeigt dir, seine Werke bezeugen, dass er der Messias ist. Und dann erklärt er es, er listet sie sogar auf. Und sagt dann das Ungeheure, dass der Kleinste im Reich der Himmel, also der Wiedergeborene, ist, größer ist wie der Johannes der Täufer und das ganze Alte Testament.
Was ist mit deinen Menschen passiert, wo die Bundeslade weg war, bis zum Herrn Jesus? Da war also keine Versöhnung.
Da gab es keine Versöhnung. Nun sagt die Bibel etwas, das wir nicht verstehen. Die Bibel nimmt ein griechisches Wort, das kannst du im Deutschen gar nicht wiedergeben. Sie sagt, Gott hat, bis die Erlösung da war, ein Noche gegeben. Und das heißt Waffenstillstand. Das heißt, wenn er jetzt gesehen hat, dass jemand zum Beispiel in der Zeit dem Gott Israels geglaubt hat, alttestamentlich, dann ist er alttestamentlich gerettet worden. Und die alttestamentliche Gerettete gehören nicht zum Leib Christi. Ihr müsst euch das einfach vorstellen. Die Bibel sagt ja, man hat uns immer beigebracht, es gibt zwei Orte, Himmel und Hölle. Stimmt nicht. Es gibt vier. Die Bibel sagt, es gibt das neue Jerusalem. Das ist die Gemeinde Jesu. Jeder, der wiedergeboren ist, in den Leib Christi hineingetauft ist, ist laut 1. Petrus 2, Vers 4 ein Stein im neuen Jerusalem. Wir, die Gemeinde, sind das neue Jerusalem. Dann sagt die Bibel, Gott hat aber im alten Bündnis, am Abraham, praktisch der Himmel verheißt, eine himmlische Stadt. Das ist nicht das neue Jerusalem, sondern das ist letztendlich der Himmel, wo das neue Jerusalem dann reinkommt. Und dort hast du im Endeffekt dann der zweite Ort. Also, neue Jerusalem sind wir, der neue Himmel sind die Geretteten des alten Bundes und dann hat es die neue Erde. Dort sind, steht nicht der Bibel, aber es kann nicht anders sein, dort sind wohl die drauf, die als Kinder gestorben sind, die sich nicht entscheiden konnten, weil die sind weder im Himmel noch in der Hölle, die sind auf der neuen Erde. Die sind nicht wieder geboren, die haben kein Bündnis, aber geht auch nicht verloren. Und das schiebt Gott alles zusammen, dann die Hölle, das vierte. Und man muss das einfach nüchtern sachlich sehen. Hier hast du ganz nüchtern sachlich einen Zustand, wo du alttestamentlich Gerettete hast. Also, dass man es richtig versteht. Der Abraham gehört nicht zum Leib Christi. Die Jesaja gehört nicht zum Leib Christi. Die gehört alle nicht zum Leib Christi. Zum Leib Christi gehört nur jemand, der nach der Ausgießung des Heiligen Geistes wieder geboren ist. Aber die sind trotzdem gerettet. Die sind trotzdem im Himmel. Die sind dann trotzdem in Neu-Jerusalem. Die Stadt gilt auch für Abraham, weil nämlich der neue Himmel und letztendlich das neue Jerusalem zusammengeschoben wird. Und dann am Schluss wird es noch zusammengeschoben mit der neuen Erde. Dann sind alle beieinander. Herrlichkeit. Könnt ihr es nicht verstehen? Die Bibel beschreibt es in Bilder. Da gibt es kein Licht mehr, der Jesus ist das Licht, da gibt es keinen Tempel. Gott selber und der Jesus sind der Tempel, das ist gigantisch. Aber das ist einfach, wisst ihr, wir dürfen die Bibel nicht lesen, indem wir so tun, als wären die jetzt alle schon Gerettete. Als hätte die wiedergeboren werden können. Die Bibel beschreibt es so millimetergenau, um uns die Heilsgeschichte zu zeigen. Und so müssen wir das Matthäus-Evangelium lesen, dass wir das verstehen. Und dann siehst du, alles, was hier ist, sagt er, zukünftig. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Die alttestamentlichen Heiligen sind alttestamentlich gerettet gewesen. Johannes der Täufer war alttestamentlich gerettet, wo er tot war. Aber die Leute, die überlebt haben, die nicht gestorben sind, die der Herr Jesus gesehen haben und dann die Ausgießung vom Heiligen Geist erlebt haben, die mussten sich bekehren. Wenn die sich nicht bekehrt haben, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, gab keine Möglichkeit mehr, alttestamentlich gerettet zu werden. Da war es aus. Also die haben keine Chance gehabt. Vorher. Also nochmal, gibt es einen Übergang. Die alttestamentlich waren, aber die Ausgießung vom Heiligen Geist erlebt haben, die müssen sich bekehren. die Ausgießung des Heiligen Geistes nicht erlebt haben, die konnten alttestamentlich gerettet werden. Wenn du das alles so siehst, dann hat die Bibel keinen Widerspruch mehr, dann ist alles logisch. Aber ihr merkt, Matthäus-Evangelium ist insofern heilsgeschichtlich ungeheuer wichtig. Wir müssen das so lesen, wenn wir das anders lesen. Wisst ihr, zu mir sind die Charismatiker und die Pfingstler damals gekommen und gesagt, guck, da steht das, da steht das. David, Heiliger Geist, hier der Heilige Geist, Johannes, die Jünger des Johannes, der Heilige Geist. Ich muss sagen, Entschuldigung Leute, ihr bringt alles durcheinander. Es gibt nur Rettung durch die Ausgießung des Heiligen Geistes und die vier Geistestaufe in Apostelgeschichte 2, 8, 10 und 19, kann ich nachweisen, sind alles Wiedergeburten. Da war nicht einer vorher bekehrt. Das sind Wiedergeburten, Geistestaufe gewesen mit Zeichen. Aber nicht, sagen wir hier, eine besondere Kraftvermittlung. Und dann sagt er ja später noch den vier Ausgießungen, Titus, jetzt ist der Heilige Geist reichlich ausgegossen. Aber Johannes der Täufer sagt immer klipp und klar, er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Das heißt zu Deutsch, er wird praktisch zwei Taufen vollführen. Die Taufe mit dem Heiligen Geist für die Geretteten, das ist die Wiedergeburt, damit tauft er sie in den Leib Christi hinein. Und die nicht zum Glauben kommen, die nicht bereit sind, sich zu bekehren, die wird mit Feuer taufen. Das ist die Feuertaufe, die sich letztendlich dann in der Hölle äußert. Das ist eindeutig. Es gibt keine Feuertaufe, um feurig zu sein, wie man uns weiß gemacht. Die Bibel sagt klipp und klar, die Feuertaufe ist Verbrennen des Abfalls, Spreu. Das ist ein brutales Bild. Er sagt praktisch, der Weizen hat Abfall, Spreu, das nicht echt ist. Es wird verbrannt. Nur das Echte wird mit Heiligem Geist getauft. Wenn du das einmal siehst, dann muss man eigentlich erschrecken und sagen, dann ist der wichtigste Punkt, den wir verkündigen, und der wichtigste Punkt, den wir die Leute weitergeben, und der wichtigste Punkt, wo wir uns von alle Sekten, von alle Irrlehrer absondern, das ist nicht die Frage, ob eine Frau eine Hose anziehen darf. Das ist im Vergleich zu der Frage völlig unbedeutend, sondern da geht es nur noch darum, habe ich das Evangelium des Paulus, habe ich das Evangelium des Neuen Bundes, der Herr Jesus allein, nur sein Blut. Wer ihn als Erlöser aufnimmt, wird wiedergeboren, wird in den Heiligen Geist getauft, kommt zum Leib Christi hinzu, nur der ist gerettet. Ohne Werke, reine Gnade, er bekommt das Geschenk. Aber er muss Buße tun, dass er es annehmen kann. Wisst ihr, von daher ist es ungeheuer wichtig, wenn man das nicht versteht, dann gut. Ich möchte beten. Jesus, was ist für eine Herrlichkeit, was du für uns getan hast und dass du uns die Evangelien gegeben hast, auch in dieser heilsgeschichtlichen Besondersituation, dass wir verstehen können, letztendlich, dass zur Zeit, als du über diese Erde gingst, dass letztendlich kein Opferlamm war. Dass kein hoher Priester war, der etwas tun konnte, dessen Wert hatte, sondern dass du das Blutopfer bringen musstest am Kreuz von Golgatha. Du musstest aus den Toten auferstehen. Du musstest durch die Himmel gehen und das hinterste Heiligtum, dein Blut sprengen, dass hier wirklich Erlösung geschehen konnte. Und erst als du die Schechina, die Wolke und Feuersäule, die Fülle des Heiligen Geistes hattest, so wie es Johannes Evangelium sagt, dass du den Geist gar nicht nach Maß hattest, wie du dann mit diesem vom Vater empfangenen Geist der Sohnschaft jeden, der glaubt und Buße getan hat, eine Wiedergeburt schenkst zur Errettung. Dieses Herrliche konnte erst kommen, nachdem du im Himmel warst. Wir beten dich dafür an. Und es gibt uns auch Verständnis, dass wir die Bibel richtig lesen, nicht alles durcheinander bringen, sondern einfach sehen, Evangelien sind Vorläufer. Und das Einzige, was hier neuer Bund ist, ist deine Verkündigung, wo du sagst, letztendlich, zu deinen Jüngern, was sie tun sollen. Was heißt, die Jünger traten zu dir und du hast sie gelehrt. Nur das ist neuer Bund, das andere ist alter Bund. Gib uns einfach Gnade, es zu verstehen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und was für eine Gnade, dass der Schwächste von uns größer ist als Johannes der Täufer. Der Schwächste von uns ist größer wie jeder alttestamentliche Heilige. Wir beten dich dafür an. Amen.